NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. Januar 1440. Der Geburtstag des russischen Herrschers Iwan der Große.
Osteuropa, Mitte des 15. Jahrhunderts.
Ein Großreich verliert nach und nach Einfluss und Zusammenhalt.
Die Mongolen unter ihrem Anführer Genghis Khan hatten 200 Jahre lang über ein Gebiet geherrscht, das vom heutigen Ungarn im Westen bis Tadschikistan im Osten reicht. Unter mongolischer Herrschaft stehen auch russische Gebiete. Moskau hat sich dort als führende Stadt etabliert. Einen russischen Staat aber gibt es noch nicht.
Im Südosten Europas formiert sich ein neues Großreich.
Das Osmanische Reich der Türken gewinnt in dieser Epoche an Macht. Im Jahr 1453 fällt Konstantinopel an das Osmanische Reich. Und darum wird das bisherige Zentrum des osteuropäischen, des orthodoxen Christentums muslimisch. Für Moskau und seine Großfürsten bedeutet das, sie können jetzt zum Hort der orthodoxen Kirche werden. Das wird Russland jahrhundertelang prägen.
Das bedeutet, dass die traditionelle Vorrangstellung jetzt sowohl des Patriarchats von Konstantinopel wie auch des oströmischen Kaisers damit aufhört und ein Vakuum entsteht.
In dieser Zeit, in der kirchliche und weltliche Macht in vielen Ländern noch zusammengehören, verschiebt sich das politische Gleichgewicht, wenn ein Zentrum des Christentums wegfällt. Der orthodoxe Historiker und Theologe Nikolai Thon sieht darin einen Grund für den Aufstieg Russlands.
Es kommt also zur Selbstständigkeit der russischen Kirche und Iwan der Dritte übernimmt eben gewissermaßen auch die Funktion des Kaisers in Konstantinopel als des Protektors der Orthodoxie.
Iwan wird am 22. Januar 1440 geboren. Seine Regierungszeit beginnt 1462. Er wird sie 43 Jahre später mit dem Beinamen Iwan der Große beenden. Mehr noch, er wird der erste russische Fürst sein, der sich Zar nennt.
Für die Zeitgenossen ist es sicherlich bedeutend, dass er eine für die damaligen Verhältnisse unwahrscheinlich lange Regierungszeit hatte.
Für Dietmar Dahlmann, Professor für osteuropäische Geschichte von der Uni Bonn, ist außerdem wichtig.
Zum Zweiten ist sicherlich für die nachfolgenden Generationen und auch für das heutige Russland deshalb von großer Bedeutung, weil er derjenige war, der dieses Sammeln der russischen Erde vollendet hat.
Собиратель земель русских.
Russische Erde sammeln. So nennt sich Iwans Politik, rund um Moskau Städte und vor allem weite Ländereien zu vereinnahmen, mit unterschiedlichen Mitteln.
Rostow am Don kauft er.
Das Fürstentum Jaroslawl verleibt er sich ein.
Um Litauen, einen Staat, der auch Teile des heutigen Polen umfasst, kämpft er und verheiratet zudem seine Tochter Elena mit dem litauischen Thronfolger. Nowgorod erobert er.
Die wohlhabende Handelsstadt nördlich von Moskau wird ein wichtiges Zentrum des Rus, des entstehenden Reiches. Zu Nowgorod, der Name bedeutet Neustadt, gehören weite, wenn auch meist menschenleere Landstriche, die bis an die Ostsee, bis an das nördliche Eismeer und den Ural reichen. Allerdings nicht nach Asien hinein.
Es bleibt eindeutig auf europäischem Boden das Ausgreifen über den Ural hinweg. Das dauert noch seine Zeit. Das ist dann unter seinem Enkel Iwan dem IV. In den 1570er, 80er Jahren.
Iwan der Dritte gilt nicht als besonders brutaler russischer Herrscher, aber etwa bei der Eroberung Nowgorods geht er doch mit Gewalt gegen die Bevölkerung vor. Der Historiker Manfred Hildermeier schildert das in seinem Standardwerk Geschichte Russlands.
Die führenden Familien des Landes, wenn sie nicht ausgerottet wurden, wurden deportiert und in sogenannten Dienstgütern angesiedelt. Sie mussten fortan dem Herrscher dienen, das heißt Abgaben zahlen.
Das Leben auf dem Land ist überall ärmlich. Die meisten Familien hausen in Holzkarten mit einem einzigen Raum. Nowgorod und einige andere Städte handeln denn auch mit dem, was Böden und Wälder hergeben.
Honig zum Beispiel oder auch Holz, Getreide und so weiter.
Der Großfürst von Moskau wird der erste Zar.
Великий князь Московский становится первым царем.
Иван III. Ist der Erste, der sich nicht mehr als Herr anreden lässt, sondern eben als Herrscher. Nicht mehr als Gaspadin, sondern als Gasudar. Er ist der Herr der ganzen Rus. So nennt er sich und im äußeren Verkehr mit dem Ausland, also zum Beispiel mit den Litauern und anderen, versucht er, diesen Zarentitel durchzusetzen als einer der Ersten.
Iwan ist seit 16 Jahren im Amt. Es ist das Jahr 1478. Das Wort Zar leitet sich, wie das deutsche Wort Kaiser, von Cäsar ab. Iwan wählt für seine Herrschaft also einen Titel, der ihn auf Augenhöhe mit den Monarchen des Westens bringt, vor allem mit denen des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation. Als Geburtsstunde der sogenannten autokratischen Herrschaft gilt dieser Akt. Iwan regiert zwar mit einem Kreis von Beratern, aber seine Macht und Möglichkeiten sind nicht durch Gesetze oder Regeln eingeschränkt. Dietmar Dahlmann.
Das ist eine Autokratie, das ist eine Selbstherrschaft. Aber er hat einen Rat des höchsten Adels, dieser sogenannten Bojaren, diese Bojaren-Duma. Duma ist der Rat der Gedanke, die entsprechend beratend tätig ist.
Die erste Zarenkrone, nichts weiter als eine Mütze, eine edle allerdings.
Первая российская корона, просто шапка и царский венец.
Es gibt die sogenannte Mütze des Monomach. Diese Mütze des Monomach, die stammt aus dem 14. Jahrhundert. Sie ist ein Geschenk eines tatarischen Fürsten. Sie ist also mongolisch-tatarischer Herkunft.
Diese Mütze ist mit Zobelfell eingefasst. Sie wird in den kommenden Jahrhunderten weiter veredelt und mit christlichen Zeichen versehen. Noch die letzten Zaren, die Romanows, werden sie tragen. Zurück zu Iwans Regierungszeit. Noch ist das Land nicht frei. Die Mongolen sind noch präsent, auch wenn Iwans Vater Wassili sich bereits gegen ihren Einfluss gewehrt hatte. Die Erben von Genghis Khan können aber immer noch Geld eintreiben. Städte müssen ihnen Tribut zahlen. Iwan beendet nun endgültig die mongolische Herrschaft. Dabei kommt es zu einer merkwürdigen militärischen Auseinandersetzung. Iwan führt seine Truppen an den Fluss Ugra, nicht weit von der Wolga. Von Osten sind die Heere der Mongolen, auch die Goldenen Horden genannt, ebenfalls dorthin geritten. Sie nehmen Aufstellung. Iwans Soldaten stehen auf der anderen Seite des Flusses und verweilen. So auch die Mongolen des Fürsten Ahmed. Die Heere
standen sich da gegenüber und guckten sich an.
Ahmed hofft, wie schon so mancher Feldherr, auf die Unterstützung von Verbündeten, in diesem Fall von dem Herrscher Kasimir aus Litauen. Der aber war schon seit langer Zeit ein unsicherer Kantonist.
Kasimir ist, fast hätte ich gesagt, wie üblich, nicht erschienen, ist also seinen Bündnispflichten nicht nachgekommen.
So stehen die Heere einander weiterhin gegenüber.
Keiner wollte tatsächlich die entscheidende Schlacht wagen und auch als der Fluss vereist war, hat man sich dann nochmal angeguckt und dann ist quasi salopp formuliert jeder seiner Wege gegangen. So endete dieses mongolische Joch, wie das im Russischen heißt.
Und diese insgesamt doch recht lebensfreundliche Militäraktion heißt seither
Стояние на реке Угре.
Das Stehen an der Ugra.
1480. Jetzt ist Russland ein souveräner Staat mit einem Zaren an der Spitze. Dieser beginnt nun auch die Grundlagen für ein funktionierendes Staatswesen zu legen. Er treibt die Steuern ein und vor allem entwickelt er ein eigenes Rechtswesen.
Das russische Recht basiert auf slawischen Ursprüngen. Ein bisschen hat man von den Mongolen übernommen, ein bisschen hat man von den Byzantinern übernommen, aber im Wesentlichen ist das ein eigenes Rechtssystem.
Das Ruskaya Pravda. Das Wort Pravda heißt Wahrheit, bezeichnet aber eben auch dieses Recht.
Das ist auch ein Verdienst von Iwan. 1497 schafft er noch einmal ein Gesetzbuch zu Djepnik, das eben für die folgenden Jahrzehnte verbindlich ist und das Recht sowohl im zivilen als auch im Strafrechtsfall regelt.
Größer, moderner, goldener, der neue Kreml.
Новый Кремль, сияющий золотом символ величия и мощи.
Im Zentrum von Moskau am Ufer des Flusses Moskwa steht bisher eine kleine Burg, so wie in allen russischen Städten, in denen ein Lokalfürst residiert. Ivan will jetzt aber mehr. Er hatte in zweiter Ehe Prinzessin Zoe Palaioglu aus einer orthodoxen Familie geheiratet. Sie hatte aber eine Zeit lang im Vatikan in Rom gelebt, eigentlich ein Sakrileg für eine orthodoxe Christin, die den Papst gar nicht anerkennt. So verwirrend diese Nähe auf religiöser Ebene ist, so förderlich ist sie für die Stadt Moskau. Dank der Kontakte seiner Frau holt Ivan italienische Künstler in sein Reich und lässt den Kreml erweitern. Bis heute steht die Mauer aus dieser Zeit. Außer solchem künstlerischen Einsatz sucht Ivan aber keine Nähe zur Welt des westlichen Europa, das sich in seiner Zeit rasant entwickelt.
1492 entdeckt Kolumbus Amerika. Westeuropäische Staaten richten sich in Politik und Wirtschaft auf den neuen Kontinent aus.
In Italien stellen um 1500 die Künstler der Renaissance mehr und mehr den Menschen als einzelne Person, als Individuum in den Mittelpunkt ihrer Bilder. Das sind Vorboten von Individualismus und Aufklärung in den kommenden Jahrhunderten.
In Deutschland bereitet sich die Reformation vor. Auch sie eröffnet den Raum für eigenständiges Denken.
Russland hat all diese Entwicklungen nicht mitvollzogen. Es verankert sich vielmehr seit Ivan III. In der orthodoxen Kirche. Moskau löst Konstantinopel, das heutige Istanbul, als Hauptstadt dieser christlichen Konfession ab.
Und Russland wird für Jahrhunderte zur Vormacht der gesamten Orthodoxie.
Sagt Nikolai Thon, orthodoxer Theologe, Historiker und Referent für zwischenkirchliche Beziehungen in der russisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats.
Auch heute ist natürlich Russland wieder, muss man sagen, nach der Sowjetherrschaft, nach dem Bolschewismus, ist natürlich auch Russland wieder mit Abstand das größte sich orthodox verstehende Land und die orthodox verstehende Bevölkerung.
Dieses Bekenntnis sieht Nikolai Thon als die deutlichste Spur, die sich seit der Regierung des ersten Zaren durch die russische Geschichte zieht.
Sie ist unter Ivan noch einmal sicher auch verstärkt worden und sie geht weiter mit allen Brüchen, die es da auch gegeben hat und mit allen Schwankungen, eben bis in das 20. Jahrhundert, bis 1917.
Die Kirche habe auch keine neue Ausrichtung in einer Reformation erfahren. Sie habe sich vielmehr mit ihren Ritualen, langen Gottesdiensten, mit der Musik und den Ikonen erhalten und sei heute wieder lebendig.
Das erkennt man eben daran, dass doch inzwischen im Regelfall die Kinder getauft werden. Man begeht die wesentlichen Kirchenfeste, wenn auch vielleicht nicht in dem Sinne, wie, ich sage mal wieder, wir von der Kirche her das gerne hätten, also Besuch des Gottesdienstes.
Auch Kirchengebäude seien jetzt, 30 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion, restauriert.
Dass also auch Spenden von ganz unterschiedlichen Menschen, von einfachen Gläubigen bis hin zu Oligarchen, das ermöglicht haben.
Ivan Veliki.
Ivan der Große. Er stirbt im Jahr 1505 mit 65 Jahren. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, einer Zeit fundamentalen Umbruchs in West- und Osteuropa, formt er den europäischen Teil des Russischen Reichs. Er überwindet die mongolische Herrschaft, legt die Grundlagen des Staatsrechts und verankert das Land in der orthodoxen Kirche. Deshalb resümiert Osteuropa-Historiker Dittmar Dahlmann.
Von daher ist das nicht so ganz falsch, dass er von den Zeitgenossen und auch späterhin noch als der Große bezeichnet worden ist.
Im Zeitzeichen erinnerte Irene Denzer-Vanotti an Ivan den Großen, der am 22. Januar 1440 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.